Westend-Perspektiven. Gefördert durch den Bezirksausschuss 8 Schwanthaler Höhe.
West sind 93 stabilste Gegend aus München.
Beste Viertel.
Westend.
Das Westend gefällt mir gut, da wohne ich ja schon seit 50 Jahren.
Das Westend. Quirlig, eigenwillig, bunt. Wer hier durch die Straßen geht, spürt sofort diesen besonderen Mix. Alteingesessene Werkstätten, neue Cafés, junge Familien, alte Geschichten. Von Mai bis September haben wir Stimmen und Stimmungen eingefangen, nicht nur positive. Es geht ums Wohnen und Arbeiten, um Kultur, Genuss und Veränderung, um ein Viertel, das ständig Neues ausprobiert und doch sich selbst treu bleibt. In der ersten der zwei Folgen blicken wir auf die Themen gute Nachbarschaft, Wohnen und Gewerbe. Wir starten mit Gut Leben im Quartier, der Münchner Initiative Nachhaltigkeit. Am alten Messeplatz traf sich die Nachbarschaft zum gemeinsamen Brotzeitmachen und zum Austausch über das Viertel. Zudem stellten sich lokale Initiativen vor. Unsere Gesprächspartnerin ist Silvia Latke. Mit dem Projekt Westend Kiez treibt sie zusammen mit ihrem Team die nachhaltige Entwicklung des Stadtteils voran.
Frau Latke, Sie haben ja eine ganze Reihe von verschiedenen Experimenten gemacht. 2021 die Grüne Insel Parkstraße, Sommerexperiment Schießstädtstraße, Katzmeierallee und so weiter, die Wunschbaumaktion im letzten Jahr. Jetzt stehen wir hier schon wieder im Westend. Was ist denn hier Ihr Schwerpunkt?
Also dieses Mal geht es um Nachbarschaft. Wir haben ja bei der Wunschbaumaktion festgestellt, dass das Thema Nachbarschaft einen hohen Stellenwert hat im Viertel. Wir haben gesagt, okay. Aber wir wollen die Leute nicht nur bespielen, sondern wir möchten sie animieren, aktiv dabei zu sein. Also zum Beispiel diesen Mitbringtisch. Also wir haben bloß den Tisch zur Verfügung gestellt. Und jetzt kommen halt AnwohnerInnen und stellen Essen hin und die essen gemeinsam und kommen ins Gespräch. Dann haben wir Initiativen, die sich vorstellen. Und dann haben wir uns überlegt, einen Verschenktisch. Also da kann man Bücher oder Pflanzen tauschen, verschenken. Und dann haben wir den Luca, der ja mit einer Malwand die Leute animiert, dass sie ein Bild des Westends malen. Ich muss gestehen, wenn ich im Moment noch drauf schaue, ist ein bisschen düster. Ich hoffe, es kommt noch etwas mehr Optimismus in das Bild, aber wir schauen einfach mal. Es geht darum, sozusagen die Leute nicht zu bespielen, sondern ihnen nur zu zeigen, was man eigentlich alles in der guten Nachbarschaft machen kann. Noch ist es nicht überfüllt, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit und das Wetter war heute Morgen ja sehr wechselhaft. Wir standen dreimal schon im Regen. Aber jetzt schaut es gut aus. Jetzt hoffe ich insbesondere auch auf die Spielstraße, weil die war bis jetzt immer ein Renner.
Wir stehen ja hier am Anfang der Katzmeierstraße direkt vor dem alten Messeplatz. Das geht um Hochbeete. Mhm.
Ja, also da kam Anfang des Jahres eine Anwohnerin auf uns zu und hat gesagt, sie, also ich wohne da und ich habe ein Geschäft am alten Messeplatz, aber da ist zu wenig Grün und können Sie nicht. Da habe ich gesagt, ja, können wir mal drüber nachdenken. Fangen wir halt mal mit Hochbeeten an. Lustigerweise, parallel dazu hat die TU ja auch so ein Projekt entwickelt. Da geht es um Artenvielfalt, sozusagen im natürlichen Raum. Und waren mit denen in Kontakt. Dann wie gesagt, na ja, wenn ihr den Platz habt, wir haben die Hochbeete, dann tun wir uns zusammen. Ja, und so war es dann. Das hat sich dann auch hingezogen. Es war mehr als ein Hochbeet, weil es vier waren. Also da wird es dann schon wieder kompliziert bei der Beantragung. Aber es hat dann funktioniert und jetzt haben wir sie. Und die sind ganz neu bepflanzt und jetzt sind manche AnwohnerInnen sagen dann, wir haben eigentlich gedacht, das ist schon ganz üppig. Dann haben wir gesagt, naja, also es ist ein Forschungsprojekt und das wächst schon, aber da braucht man halt Geduld. So ist es halt. Man fängt mit kleinen Pflanzen an. Aber insgesamt auch die Beschriftung, worum es geht und um welche Pflanzen es sich handelt, finde ich interessant und die Leute bleiben auch stehen. Und jetzt hoffen wir halt, wenn das Wetter einigermaßen ist, dass die dann bis zum Herbst oder sie dürfen ja, glaube ich, sogar bis zum Jahresende stehen bleiben, dann werden sie üppiger und vor allen Dingen lernen die Leute was dabei.
Jetzt stehe ich hier in der Katzmeierstraße. Luca Kuhn hat eine Leinwand aufgebaut und dort entsteht ein Kunstwerk. Was steckt dahinter?
Ja, also ich bin selber Künstler und bin auf der Suche, auch in meiner Nachbarschaft was voranzutreiben. Und da bin ich hier eben auf das Projekt gekommen, eben Tag des guten Lebens. Und will auch eben Leuten, die vielleicht noch nicht so Bezug zu Kunst haben, ja, eine Tür bereitstellen, wo sie reingehen können und selber ausprobieren können. Und das ist jetzt schon von ja, vier Westendlern entstanden, die einfach mal angefangen haben.
Sowas wie eine abstrakte Zukunftsvision, oder?
Genau. Also es ist ja, wir wollen ja das Westend hier für die Zukunft gestalten, für die Zukunft vorbereiten, verändern. Und hier können Leute sich eben verwirklichen, wie sie vielleicht die Zukunft vom Westend haben wollen.
Jetzt bin ich hier bei dem Mitbring-Essenstisch. Es gibt also auch schon die ersten hungrigen Mäuler wahrscheinlich.
Wir haben schon ein bisschen gegessen und es ist total lecker. Die Nachbarin hat es gemacht. Also es macht ja Spaß, es ist schön warm und dann kann man heraus und gut sitzen.
Ist also keine institutionelle Initiative, sondern eine reine Privatsache von Ihnen persönlich?
Wir wohnen hier in dem Haus gleich gegenüber, deswegen ist es zwei Fliegen mit einer Klappe.
Das heißt, man verlegt eigentlich einfach den Essenstisch dann auf die Straße und das Wetter ist einigermaßen. Man braucht jetzt eigentlich nur noch ein paar Mitesser.
Die kommen, die schlafen alle noch wegen dem Fußball.
Jetzt bin ich hier vor einem Stand mit sehr, sehr vielen Büchern. Es geht offensichtlich um Ernährung.
Ja, gesunde Ernährung und vor allen Dingen auch glutenfreie Ernährung.
Und wie sind Sie da drauf gekommen?
Ich selbst ernähre mich seit 3 Jahren glutenfrei, weil ich eine Hashimoto-Autoimmunerkrankung der Schilddrüse habe und dadurch eben meine Ernährung umstellen musste.
Und es ist jetzt eine private Initiative, dass Sie hier einiges aufgebaut haben. Was geht's denn?
Mini-Brötchen, die sind von der Backmischung. Und ich habe auch einen Zitronenkuchen vegan und glutenfrei gebacken. Mir geht es darum, dass die Leute das kennenlernen können und auch Anregungen bekommen, falls sie selbst betroffen sind. Und man da einfach auch gleich herausfindet, was schmeckt gut und was nicht.
Ich bin jetzt hier bei der guten Tat. Es geht um Laptop-Spenden. Um was geht's denn genau?
Wir sammeln gebrauchte Laptops, die Leute nicht mehr brauchen. Die sollten funktionsfähig sein. Und dann löschen wir die Daten und wir spielen ein neues Betriebssystem drauf. Und dann geben wir die Laptops weiter an Menschen mit Bedarf.
Mit Bedarf. Also jetzt ist es relativ offen dann auch, oder?
Ja, das ist offen. Das können alte, junge Leute sein, Menschen mit Migrationshintergrund, egal welcher Herkunft oder Religion. Das ist alles wurscht. Hauptsache, die haben Bedarf.
Die Laptops werden also gespendet. Sind da schon welche zusammengekommen für euren Bedarf?
Ja, wir kriegen von Firmen kriegen wir Spenden, wir von Privatpersonen. Und im letzten 1,5 Jahren haben wir ungefähr so 180 Stück weitergegeben.
Und die Leute freuen sich drüber, die sie bekommen?
Die freuen sich über einen Schnitzel.
Vor mir ist dann ein Urgestein der Spielpädagogik, kann man das so sagen?
Das kann man so sagen.
Gerd Knecht. Um was geht's denn hier an der Ecke Katzmeier und Parkstraße mit allen möglich aufgebauten Gerätschaften?
Ja, wir sind hier und arbeiten zusammen mit der MIN, mit der Münchner Initiative Nachhaltigkeit, schon seit vielen Jahren. Wir unterstützen sie dabei, dass hier das Westend, dass da so eine Art Westend-Block, ein bisschen angelehnt an Barcelona, sich quasi dann umsetzen lässt. Und wir möchten durch unsere Aktivitäten viele Kinder und Familien einladen, zu sehen, wie toll das ist, wenn auch Straßenraum zum Spielraum wird und man den einfach für verschiedene Dinge nutzen kann. Vor allen Dingen zum Fahrradfahren lernen, zum Rollerfahren, zum Dreiradfahren und so weiter.
Warum ist Spielen denn so wichtig, gerade in der jetzigen Zeit, für Kinder, aber nicht nur für Kinder?
Durch Spielen kommen Leute, die sich nicht kennen, gut miteinander in Kontakt. Vor allen Dingen über die Spielaktivitäten, die wir hier dabei haben. Wir haben ja hier eine ganze Menge an Brettspielen mit unterschiedlichen Regeln, wo du gleich einsteigen kannst, wo du zu zweit oder zu dritt oder zu viert spielst. Und die Spiele erklären sich selber. Und man lernt dann am Laufe des Tages unterschiedliche Menschen im Spiel kennen. Und manche, die sich vorher nicht gekannt haben, werden dann richtige Spielpartner, zumindest für diesen Tag.
Es gibt ja so eine gewisse Entwicklung weg von dem analogen Spiel hin zu dem digitalen Spiel. Ist ja durchaus umstritten von Pädagoginnen, Pädagogen, aber auch von Neurowissenschaftlern beispielsweise, warum das ein Spiel mit Händen, mit allen Sinnen so wichtig ist.
Ja, ich glaube, dass das für die Entwicklung der Kinder, aber auch von uns Erwachsenen ganz, ganz wichtig ist. Und vor allen Dingen die direkte Kommunikation ist wichtig. Und die ist beim Spielen immer gegeben. Und man spricht nicht über einen Bildschirm mit jemand anders, sondern du hast jemand direkt gegenüber, mit dem du dich auseinandersetzen kannst, streiten kannst, aber auch Spaß haben kannst. Und diese direkte Kommunikation, glaube ich, wird immer wichtiger. Vor allen Dingen, wenn Menschen nur noch über digitale Medien miteinander in Kontakt treten.
Auch musikalisch bleiben wir im Westend. Die Sängerin Mola, die im Viertel wohnt, hat sich bereits eine beachtliche Fanbase aufgebaut. Aus ihrem Album Schnee im Sommer hören wir den Song Wenn du springst.
Ich lieb dich nur, wenn du mich auch liebst. Ich fühle es nur, wenn du es auch fühlst. Du machst auf cool, schau, ich bin unterkühlt. Glaub mir, ich bin sehr, sehr schlau.
Lora München auf der 92.4.
Montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
In unserer Sendung Westendperspektiven von Lora München nehmen wir das Wohnen im Viertel in den Fokus. Der Stadtteil zeichnet sich durch die starke Präsenz und Größe der Wohnungsgenossenschaften aus. Wir berichten über ein spannendes, noch laufendes Bauprojekt einer Genossenschaft. Anschließend werfen wir einen Blick auf das Instrument Vorkaufsrecht der Stadt, was daraus geworden ist und wie Mieterinnen und Mieter sich gegen steigende Mieten zur Wehr setzen können.
München braucht mehr bezahlbare Wohnungen. Deshalb wird in vielen Teilen der Stadt gebaut. Im Münchner Westend jedoch ist kaum Platz für Neubauten. Was macht man da? Nun, man stockt ein bestehendes Gebäude auf, setzt ein, zwei Stockwerke obendrauf. Obwohl dies mit erheblichem Aufwand verbunden ist, hat die Wohnungsgenossenschaft München West sich nicht davon abhalten lassen, diese Lösung seit Mai 2023 umzusetzen. Sie ist sowas wie der wohnbauliche Platzhirsch im Viertel und bietet ihren Genossinnen und Genossen bezahlbare Mieten. Noch ist man am Bauen. Im direkt angrenzenden Georg-Freundorfer Platz sprechen wir mit der Vorständin der Genossenschaft, Doris Schüle-Wolfsfellner.
Die Genossenschaft hat eigentlich schon vor ungefähr 15 Jahren angefangen zu überlegen, was man mit dem gelben Block macht. Da war damals schon die Diskussion, wie stockt man den auf. Das hat sich geeignet, weil es bloß 3 Stockwerke hatte, vor 5-6 Jahren ungefähr. Und dann sind die Planungen losgegangen mit diesem Entwurf, dass man halt tatsächlich 2 Stockwerke draufsetzt mit insgesamt 48 Neubauwohnungen. Und parallel dann ertüchtigen wir auch den Altbau, deren mehr Wärmedämmverbundsystem drauf machen, oben Photovoltaik drauf.
Ja, nicht jeder im Westend Wohnende weiß, wo der gelbe Block ist. Der ist Ecke Bergmann, Heimeran, Gerold und Katzmeierstraße. Kann man über Volumina reden? Also es wird ja so kolportiert, das war ursprünglich mal so Mitte 30 Millionen und ist dann auf 51 Millionen hochgegangen. Bin ich da richtig informiert oder ist das nur ein Gerücht?
Nein, da haben Sie die Flüsterpost, haben Sie richtig gehört. Das ist jetzt aber nicht allein dem Bauprojekt geschuldet, sondern dass tatsächlich einfach auch die Baupreise wahnsinnig in die Höhe geschossen sind. Wir sind genau reingeraten in den Ukraine-Krieg und da hat es wahnsinnig viele Verwerfungen gegeben von den Baupreisen her und das hat mit dazu beigetragen, dass die Kosten so gestiegen sind. Aber wir haben es jetzt trotzdem Gott sei Dank hingebracht, das zu finanzieren.
Es ist schon erstaunlich für eine Genossenschaft, sowas aufzubringen.
Ja gut, das ist, muss man sagen, dem Glück geschuldet, dass unsere Genossenschaft einen sehr großen Bestand hat. Wir sind die größte Genossenschaft in München mit im Westen mit 2.500 Wohnungen. Das ermöglicht halt trotz unserer wirklich sehr, sehr günstigen Mieten im Altbestand, dass Ressourcen da sind, um eben auch so ein Projekt dann stemmen zu können. Gott sei Dank.
Mobilität ist ja ein großes Thema. Wie schaut es denn aus mit Stellplätzen? München hat doch eine ziemlich strenge Stellplatzsatzung.
Ja, da hat man jetzt sozusagen auch das Glück, dass in den 70er Jahren schon entschieden worden ist, von der Genossenschaft Tiefgaragenplätze zu bauen, unabhängig von einer Vorschrift durch die Stadt München. Und im gelben Block gibt es so eine Tiefgarage und die kann dann hergenommen werden, um diesen Stellplatzschlüssel zu erfüllen, ohne dass wir neue Stellplätze bauen müssen. Bedeutet natürlich, je dichter das Westend wird, umso dichter wird leider auch der Verkehr und umso mehr müssen die Leute dann halt auf der Straße suchen. Aber das ist dann die Realität. Wenn man in so einem Viertel wohnen will, kann man eben nicht alles haben. Kann man nicht Stellplatz und Wohnen im urbanen Viertel haben.
Man kann festhalten, es gibt also jetzt keine zusätzlichen Stellplätze, was ja schon mal ein großes Plus ist.
Aber das ist eine Frage, wer es betrachtet. Also die, die ein Auto haben, die meckern, weil es keinen Stellplatz oder schwerer einen Stellplatz finden. Ich bin voll d'accord. Ich finde auch, dass man in der Innenstadt wirklich überlegen kann, braucht man ein Auto? Wie kann man es organisieren, dass man keines braucht? Im Westend sind gute 20.000 Bewohner und wir haben 2.500 Wohnungen im Westend, wohnen ungefähr 5.000 Leute im Westend in einer Genossenschaftswohnung.
Und die haben den Vorteil, dass sie Mieten zahlen, die nicht vergleichbar sind mit dem freien Wohnungsbau. Was ist das für eine Größenordnung?
Ja, die Mieten sind durchschnittlich ungefähr bei 7,50 Euro. Kaltmiete im Westend.
In der Genossenschaft?
In der Genossenschaft 7,50 Euro. Und auf dem freien Wohnungsmarkt muss man sagen, das Westend ist halt sehr attraktiv geworden, bewegt sich das schon um die 20 Euro. Das finde ich, ist schon ein Problem, dass die Spreizung zwischen den Genossenschaftsmieten und den frei finanzierten Mieten immer größer wird, was auch ein bisschen zu einem Problem führt bei uns in der Genossenschaft, dass halt Wohnungen nicht mehr so leicht aufgegeben werden, behalten werden. Ich weiß noch, ich bin vor 35 Jahren auch ins Westend gezogen und damals war noch eine größere Virulenz da, dass man einmal weggezogen ist oder wieder reingezogen ist, und das ist starrer geworden.
So dass es wahrscheinlich auch hohe Wartezeiten gibt, bis man jetzt als Genosse, als Genossin eine Wohnung beziehen kann.
Früher konnten noch die Geschwister und die Eltern sich auf die Warteliste setzen lassen. Das wurde jetzt immer mehr eingeengt. Wir haben 1500 Leute, die eine andere Wohnung wollen. Das heißt nicht, dass die jetzt keine Wohnung haben bei manchen, sondern sie wollen eine andere Wohnung, eine größere oder eine kleinere. Und die Wartezeit ist tatsächlich ein Problem. Die liegt bei 5-6 Jahren. Und wir haben eben die, die eine Wohnung beantragen können, haben wir reduziert auf die Mitgliedsangehörigen und nehmen dann nur noch die Kinder von Mitgliedern, die sich auf die Warteliste setzen lassen können. Ja.
Die Nachbarschaft in einem Genossenschaftsbau ist vielleicht auch ein bisschen anders wie in einem frei finanzierten Wohnungsbau. Ich habe gehört, dass Sie einen eigenen Verein haben, der integrativ wirkt.
Der Verein wurde vor 20 Jahren ungefähr gegründet, nennt sich Generationengerechtes Wohnen in der Genossenschaft München-West. Und der wurde gegründet mit der Intention, gerade für ältere Menschen eine Unterstützung anzubieten, dass ehrenamtliche ältere Menschen in der Genossenschaft helfen, wenn die Unterstützung bei der hauswirtschaftlichen Bereich brauchen oder wenn was repariert werden muss. Und dieses System hat sich dann ausgedehnt, dass über dieses Hilfe in der Nachbarschaft jetzt auch viele Angebote gemacht werden von Ehrenamtlichen. Wir haben in jeder unserer Wohnanlagen einen Nachbarschaftstreff. Da treffen sie sich zum Bingo oder zum Weißwurstfrühstück oder machen Kurse. Also es wird Qigong angeboten und alles Mögliche.
Das ist aber eine abgeschlossene Sache für die Genossinnen und Genossen?
Nein, also der Verein, der steht grundsätzlich auch den anderen Bewohnern vom Westend zur Verfügung. Also da kann jeder Mitglied werden und kann dann die Angebote nutzen.
Ja, dann bleibt ja nur noch die Frage, wann wird dieser gelbe Block denn fertig? Ja,
dass die Baugerüste weg sind, das soll im Herbst jetzt 2025 passieren und danach ist die Freianlagengestaltung und dann hoffen wir, dass wir im Frühjahr, Sommer nächsten Jahres dann wirklich eine gute Anlage wieder haben. Ja.
Also Sie wollten noch einen Schlusssatz an die Bewohnerinnen und Bewohner anfügen.
Ich möchte hier bei Radio Lora unseren Bestandsbewohnern ganz, ganz herzlich danken, dass die das die letzten 2 Jahre mitgemacht haben, weil die haben jetzt wirklich 2 Jahre auf einer Baustelle gelebt, leben immer noch auf einer Baustelle und das ist nicht selbstverständlich, dass das Bewohner mitmachen und das so gut über die Bühne geht.
Soweit Doris Schüle-Wolfsfellner, Vorständin der Wohnungsgenossenschaft München-West. Wir haben gehört, dass ihre Mitglieder vergleichsweise sehr niedrige Mieten zahlen. Aber was machen die Mieterinnen und Mieter in frei finanzierten Wohnungen? Welche Instrumente hat die Stadt, aber auch die Mietenden selbst, sich gegen immer höhere Mieten zu wehren? Das fragen wir Gerhard Metzger von der Initiative Ausspekuliert. Bis 2021 hatte die Stadt München ja wenigstens noch das Vorkaufsrecht zur Verfügung, das dann kassiert worden ist, wenn ich richtig in Erinnerung habe, über ein Verwaltungsgerichtsurteil. Und dieses Vorkaufsrecht war im Prinzip ein scharfes Schwert gegen Spekulation und gegen immer mehr Mieterhöhungen. Vielleicht kannst du mal erzählen, was sich hinter Vorkaufsrecht denn verbirgt.
Es gibt ja verschiedene Vorkaufsrechte und in dem Fall ging es um das Vorkaufsrecht in Erhaltungssatzungsgebieten. München hat momentan, glaube ich, um die 35 Erhaltungssatzungsgebiete und in diesen Gebieten gibt es ein Vorkaufsrecht und die Stadt hat es auch seit 87 verwendet, hat also Vorkäufe getätigt, beziehungsweise das Verfahren läuft so, die Stadt sagt, okay, ich steige in den Kaufvertrag ein. Dann kann der Erwerber sagen, okay, will ich nicht, dafür unterschreibe ich eine Abwendungserklärung. In der Abwendungserklärung hat die Stadt dann einige Dinge gefordert. Bis 2018 war das relativ, ich möchte nicht sagen harmlos jetzt, aber es war nicht so ein richtig scharfes Schwert. Seit 2018 wurde das dann verschärft und da waren dann halt so Sachen drin, dass die Miete gedeckelt wird, dass diese Abwendungserklärung unbefristet läuft, solange die Erhaltungssatzung gilt. Vorher war es auf 10 Jahre begrenzt. Also einige Sachen, wo man sagt, da ist diese Wohnung, die da vorgekauft wird oder das Haus, wirklich erst einmal gerettet für die bestehenden Mieter und für die zukünftigen Mieter auch. Leider hat dann eben 2021 im November das Bundesverwaltungsgericht diese Praxis insofern gekippt, dass sie gesagt haben, Verkaufsrecht ja, aber nur, wenn das Haus verfallen ist, wenn das leer steht oder sonst was. Und damit ist der Stadt dieses Mittel aus der Hand geschlagen praktisch und dummerweise natürlich auch die Abwendungserklärung. Das merkt man an den Statistikdaten, die kann man auf der Seite von der Stadt München abrufen, dass dann die Abwendungserklärung auf 0 runtergegangen ist nach diesem Urteil, weil die Stadt hat keine Handhabe mehr. Es war halt eine Möglichkeit für die Stadt, günstigen Wohnraum zu erhalten. In München haben wir die Münchner Wohnen, die hat 70.000 Wohnungen und da wohnen so knapp 10% der Menschen drin. Und Wien, die haben vor 100 Jahren ungefähr angefangen zu kaufen, was geht und zu bauen, was geht. Da sind es 31% der Bewohner, die in städtischen Wohnungen leben. Und das merkt man einfach am Mietniveau, weil viele Leute sagen, ja, notfalls warte ich halt auf einen Gemeindebau.
2024 ist ja da noch eine Initiative gestartet, dieses Baugesetz zu novellieren. Aber das hat ja offensichtlich dann in der letzten Bundesregierung, die dann nur noch aus 2 Parteien, nämlich der SPD und den Grünen, bestanden hat, nicht funktioniert.
Nach dem Urteil, die Regierungsbildung von der Ampel war kurz nach dem Urteil, würde man sagen, Rot und Grün haben noch reinbringen können in den Koalitionsvertrag, dass das Vorkaufsrecht überprüft wird. Das Gericht in Leipzig hat ihnen sogar die goldene Brücke gebaut und hat gesagt, ja, wenn der Gesetzgeber es will, dass es weiterhin so gehandhabt wird oder werden kann wie bisher, dann muss er das Gesetz so und so ändern. Die Bauministerin Geiwitz hat dann auch relativ schnell den Vorschlag eingebracht und der ist dann im FDP-geführten Justizministerium liegen geblieben. Und nach dem Ausscheiden der FDP aus der Ampel war halt die Mehrheit weg. Manche Sachen haben es noch durchgebracht mit Stimmen von der Union oder wem auch immer. Aber an der Stelle ist halt nichts weitergegangen. Aber ich hoffe, dass das bald wieder in Gang gesetzt wird von der jetzt neuen Regierung. Es steht da zumindest im Koalitionsvertrag drin, dass das Verkaufsrecht überarbeitet werden soll. Hier in München, die CSU im Stadtrat, hat bei den Verkaufsrechten zum Schluss immer mitgestimmt. Die wissen auch, wie es zugeht bei uns. Vielleicht kann die CSU die Union da, also die Stadt-CSU die Union da auch ein bisschen bewegen. Und ich hoffe, dass da bald wieder ein Verkaufsrecht installiert wird, so wie wir es früher gehabt haben.
Vorkaufsrecht in der nächsten Zukunft wahrscheinlich kein Thema, aber es gibt ja vielleicht noch andere Möglichkeiten, wie sich Mieterinnen und Mieter wehren können gegen dauernd steigende Mieten.
Im Prinzip ja. Es gibt die Mietpreisbremse, aber da muss der Mieter selber tätig werden oder die Mieterin. Und das ist halt oft schwierig, gegen den Vermieter oder die Vermieterin vorzugehen. Und viele scheuen sich davor. Es gibt noch 2 andere Möglichkeiten. Das eine ist der Wucherparagraf. Das wäre ein Offizialdelikt. Wirkliche Wucherei fängt bei 50% über den Mietspiegel an. Aber der Wucherparagraf ist momentan so, dass man nachweisen muss, dass im konkreten Fall der Mieter oder die Mieterin in einer Zwangslage war und Vermieterin die Zwangslage ausgenutzt hat. Es genügt nicht, dass es allgemein anerkannt ist, dass der Wohnungsmarkt eng ist. Und auch da gibt's eine Initiative, dass das geändert werden soll. Auch das hat die Ampel schon auf dem Programm gehabt. Also hofft, dass da jetzt bei der neuen Regierung was weitergeht.
Du bist ja aktiv in der Initiative Ausspekuliert. Um was geht's denn da?
Ausspekuliert hat sich in den Jahren 17, 18 gegründet. Wir versuchen einerseits zu vernetzen und den Leuten Tipps zu geben, Hilfestellung zu geben. Klar, wir können keine Rechtsberatung machen, aber wir können sagen, ja, geht's da und dahin und schließt euch zusammen, insbesondere in einem Haus, wenn bei einer Modernisierungsmieterhöhung, wenn da alle sich einig werden, sagen, nö, das, so geht's nicht, dann müsste in einem großen Haus der Vermieter wirklich gegen jeden Einzelnen vorgehen und vielleicht gibt's dann eine Verhandlungslösung und so ein Kernthema von uns, das ist der MieterInnen-Stammtisch. Der ist so alle 3 Monate etwa. Der letzte war in der Ockhamstraße im Vereinsheim vor 4 Wochen ungefähr. Da geht es halt darum, dass wir im Allgemeinen ein Thema vorstellen. Da ging es eben um Modernisierung und Mieterhöhung aufgrund von Modernisierung. Und ein Kernpunkt von dem MieterInnen-Stammtisch ist das Haus-Speed-Dating. Da können die Leute ihre Probleme kundtun. Im Idealfall finden sie jemanden, die dieselbe Vermietungsgesellschaft haben oder so. Und dann kann man sich zusammentun und das Ganze auf ein bisschen breitere Basis stellen.
Also es gibt Möglichkeiten, sich zu wehren. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.
Es gibt Möglichkeiten. Es hat auch in den letzten Jahren ein paar Verbesserungen im Mietrecht gegeben. Die Kappungsgrenze ist jetzt bei 15%, soll noch runtergesetzt werden. Die Mieterhöhungen aufgrund von Modernisierung sind mittlerweile begrenzt auf 3 € pro Quadratmeter. Das ging früher ins Unendliche. 3 € pro Quadratmeter sind auch viel, aber es ist zumindest nicht unendlich.
Zuerst sprachen wir mit Doris Schüle-Wolfsfellner über die Modernisierung und Aufstockung des Gelben Blocks und anschließend mit Gerhard Metzger von Ausspekuliert über das stumpf gewordene Schwert Vorkaufsrecht sowie über andere Möglichkeiten, sich gegen steigende Mieten zu wehren.
Die nächsten musikalischen Break besetzt der feministische Chor Witches of West End. Die Hexen interpretieren ein Stück von Ray Davies aus den 1960er Jahren. I go to sleep.
When I look up from my pillow, I dream you are there with me. Though you are far away, I know.
Wer möchte, dass neben Staats- und Kommerzfunk eine demokratische Medienalternative für den Raum München bestehen bleibt, muss heute etwas dafür tun und nicht erst dann, wenn es schon zu spät ist. Werden Sie Mitglied im LoRa-Förderverein für nur 60 € im Jahr oder spenden Sie uns. Mehr Infos unter www.lora924.de oder 089 480 2851. www.lora924.de oder 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu. Freiheit hat ihren Preis.
Wir sind zurück im Münchner Westend und bleiben beim Thema Wohnen. Das Mietshäuser-Syndikat setzt sich unter anderem für bezahlbaren Wohnraum und Gemeinschaft ein. In der Liegsatzstraße 8 steht ein Haus, das das Konzept des Mietshäuser-Syndikats verfolgt. Wir haben mit Jörg Runte, Bewohner des Hauses Liegsatzstraße 8, gesprochen. Unsere erste Frage war, wie er auf das Mietshäuser-Syndikat aufmerksam geworden ist und was sich hinter dem Konzept verbirgt.
Wir hatten uns eben überlegt, 2002 ungefähr, dass wir sowas mal angehen wollen. Und deswegen haben wir uns überlegt, was gibt's denn da alles so? Klassisch ist ja die Genossenschaft. Haben uns auch ein bisschen kundgetan. Und dann haben wir aber auch das Mietshäuser-Syndikat gefunden. Das ist eine GmbH. Eine Genossenschaft kann jederzeit auch eine Immobilie wieder verkaufen. Und das hat uns schon mal sehr gestört, zumal es auch immer laufend Beispiele dafür gab. Und deswegen haben wir uns dafür entschlossen, die hat 2 Gesellschafter. Die hat einmal den Hausverein als Gesellschafter, da sind drin genau die Leute, die in dem Haus wohnen und sonst keiner. Und dann ist der 2 Gesellschafter, ist die Mietshäuser-Syndikats-GmbH. Und die hat ausschließlich die Wächterinnenfunktion, dass wir das nie wieder verkaufen. Und deswegen hat man die GmbH gewählt, weil man das Stimmrecht eines Gesellschafters einschränken kann. Und der hat also nur ein Stimmrecht, sozusagen, wenn es um Verkauf, Zukauf von Grund und Boden geht. Und die Mietshäuser-Syndikats-GmbH, die hat wiederum einen Gesellschafter, das ist der Mietshäuser-Syndikatsverein. Und in diesem Verein sind sowohl Einzelmitglieder als auch zum Beispiel die mittlerweile über 200 Mietshäuser-Syndikatsprojekte bundesweit. Und das erschien uns irgendwie, sage ich mal, sinnvoll und logisch und deswegen haben wir das gewählt. Außerdem hat es im Unterschied zur Genossenschaft, sagen wir mal, flache Hierarchien. Das heißt, wir haben eine höhere Projektautonomie. Also letztendlich, wir können in dem Haus tun und machen, was wir wollen.
Wie sind Sie denn auf die Immobilie aufmerksam geworden?
Also wir haben uns viele Sachen angeschaut. Einige Sachen zu groß, andere zu klein. Dann war mal wieder unsere Gruppe ein bisschen größer und mal wieder ein bisschen kleiner. Einige wollten lieber auch ein bisschen mehr an den Rand und dafür ein bisschen Garten. Andere wollten gar nicht außerhalb des Altstadtrings. Und dann hat eine aus unserer Gruppe sozusagen in der Süddeutschen Zeitung so ein Zweizeiler erfunden, dass das Ding hier zu verkaufen ist. Wir sind, glaube ich, nur in diese Option gekommen, mit denen ein bisschen länger zu verhandeln. Weil das halt gerade so eine Größe hat, die für eine Family, sag ich mal, ein bisschen zu groß ist. Aber auch für einen Investor, um da jetzt Eigentumswohnung draus zu machen, ist es zu klein. Und 2007 haben wir es gekauft und dann haben wir noch zwei Stockwerke draufgebaut und 2008 sind wir eingezogen.
Wie läuft die Finanzierung ab, jetzt zum Beispiel auch im Vergleich zu einer Genossenschaft?
Genau, das ist auch noch ein großer Unterschied zur Genossenschaft. Wir haben ja unser Finanzierungsmodell, also auch für den Kauf. Das ist ja so bei uns, dass dieser sogenannte Eigenkapitalanteil, um einen Kredit bei der Bank zu bekommen, der wird bei den Genossenschaften klassischerweise über sogenannte Einlagen gemacht. Und das sind ja wohnungsbezogene Einlagen. Und bei uns machen wir das so, dass wir über sogenannte Nachrangdarlehen, also aus dem Freundesbekanntenkreis, da muss man das Ding natürlich auch gut bewerben, die das toll finden und das irgendwie finanziell ein bisschen unterstützen können mit einem zinsgünstigen Darlehen. Und das ist sozusagen unser Eigenkapitalanteil. Und wir haben hier bei unserem Haus, hatten wir damals das Glück, also wir haben so viel Eigenkapital zusammengekriegt, dass wir es kaufen konnten. Und wir mussten nur die Aufstockung über einen Bankkredit finanzieren.
Wie läuft denn das Bewerbungsverfahren ab? Oder wie wird man denn da überhaupt Mitbewohner?
Also genau, wenn jetzt jemand aussieht, dann ist erstmal sozusagen irgendwie die jeweilige WG, sucht sich natürlich erstmal eine neue Mitbewohnerin, neue Mitbewohner. Und wenn das jetzt, sage ich mal, der Auszug auch sehr plötzlich ist, weil es ist ja ein bisschen ein anderes Mietverhältnis, ne? Also wir wollen uns die Leute schon ein bisschen genauer angucken und die sich das Projekt natürlich auch, dann haben wir es auch schon mal so gemacht, dass wir einfach mal eine Zwischenmiete sozusagen irgendwie vergeben haben für 3 Monate oder sowas, damit wir halt ein bisschen mehr Zeit hatten, um uns dann wieder einen dauerhaften Mitbewohner zu suchen.
Welche Pflichten bzw. Aufgaben gibt es denn für die Personen, die jetzt in das Haus ziehen wollen bzw. dort sowieso schon wohnen?
Also wir machen jetzt hier leider in meinen Augen irgendwie alle 4 Wochen nur noch ein Plenum. Und in diesem Plenum stellt sich natürlich auch die neue Mitbewohnerin vor und dann zieht die Person ein. Man muss bei uns eben keine Einlage mitbringen, sondern muss ausschließlich seine Miete bezahlen können. Und wir haben auch ein solidarisches Mietmodell. Das heißt, wir wissen ja genau, was wir im Monat, sage ich mal, für Kosten für Belastungen haben, also wie viel wir im Monat sozusagen einzahlen müssen auf unser Konto, damit die ganzen Verbindlichkeiten sozusagen gedeckt sind, wo wir aber total gut mit zurechtkommen und auch die Leute, die ein bisschen mehr zahlen und die Leute, die weniger zahlen, genau. Also auch diese Option haben wir eben, ne, weil wir eben uns selbst verwalten. Und was dazu kommt, wir haben halt auch einen ganzen Haufen Aufgaben im Haus. Das tun wir auch immer so ein bisschen visualisieren, wenn eine neue Mitbewohnerin kommt. Und das ist auch immer wieder eine Möglichkeit für Leute, die jetzt irgendeinen Job gemacht haben die letzten 1-2 Jahre, die sagen, ich möchte mal was anderes machen oder so. Genau, dann wird das auch ein bisschen wieder gemischt und neu verteilt.
Welche Rolle spielt die Stadt bezüglich jetzt Förderungen?
0. Also die haben da überhaupt gar keine Rolle gespielt. Was man jetzt sieht, also sie tun sich schon ganz gerne damit schmücken, mit dem bunten Haus. Aber ich finde, dass irgendwie deutlich zu wenig gemacht wird, dass das vielleicht noch häufiger gibt.
Was könnte die Stadt machen, um solche Projekte zu unterstützen?
Es fördern. Da wird natürlich jetzt, wenn das jetzt Vertreterinnen der Stadt München hören, die werden, ja, das machen wir ja die ganze Zeit und zwar ganz schön doll. Das stimmt auch. Das größere Problem ist eigentlich gerade der Freistaat Bayern mit dem sogenannten einkommensorientierten Förderung, weil das haben sie seit September irgendwie 2024 sozusagen, gibt es das nicht mehr. Da geht es jetzt speziell nochmal um Neubau, aber nicht nur. Also es geht auch darum, Wohnungsbau im Bestand konnte man Fördermittel bekommen dafür, wenn man Wohnungen sozusagen in Sozialwohnungen sozusagen umwandelt. Dieser Topf war September 24 leer. Bis das so kommuniziert wurde, war glaube ich schon Anfang 25. Genau. Und unter diesen Voraussetzungen ist es, sage ich mal, für solche Projekte wie uns absolut unmöglich, überhaupt noch irgendwas zu machen. Weil dann bedeutet das Zwischenfinanzierungskosten, die wir auch nicht mehr decken können, die wir nicht über die Miete abbilden können. Und dann führt das eben dazu, und wir wollen bezahlbaren Wohnraum dauerhaft sozusagen sichern. Und das ist eben unter solchen Umständen nicht möglich.
Wie empfinden Sie die Entwicklung im Westend bzw. auch in der Umgebung?
Wir haben im Westend, glaube ich, noch ein bisschen das Glück, dass wir einen relativ hohen Genossenschaftsanteil haben. Und die werden jetzt natürlich hier, glaube ich, sind sie doch so anständig, dass sie nichts verkaufen. Also, dass sie das nicht vorhaben. Also, wie die München West, die hat ja gerade auch aufgestockt und hat noch ein bisschen Wohnraum zusätzlich geschaffen. Also, das ist unser Vorteil. Aber so Lücken dazwischen, das wird natürlich auch immer krasser dann der Unterschied. Also, hier im Westend wohnen Leute in Genossenschaften stellenweise noch für 6 Euro. wo man natürlich auch die Frage stellen könnte, wie solidarisch ist das denn zu dem Umfeld und auch zu dem genossenschaftlichen Umfeld, weil die Wogen oder sowas, die hatte ja auch Genossenschaftshäuser und ich glaube, da ist es auf jeden Fall deutlich zweistellig auch, aber dann gibt es halt zwischendrin so Inseln, da zahlen die Leute halt dann 30. Das führt ja auch sozusagen zu einer sozialen Schieflage, würde ich mal sagen. Ne? Und die Leute, die dann 30 bezahlen, die haben ja auch ganz bestimmte Forderungen an die Stadt München, wie das denn auszusehen hat. Ne? Und wenn jetzt so Player wie Amazon, Google und sowas hier in die Stadt kommt, da habe ich den Anspruch, dass die Wohnraum für ihre Belegschaft schaffen müssen. Und da reicht mir auch nicht von einem Leitungsgeschäftsführer von BMW oder so, wenn ich sage, ja, wir bezahlen unsere Menschen so gut. Das Problem ist, jemand, der hier so einen kleinen Laden hat, Gemüseladen oder whatever, Friseur oder sowas, der kann das nicht bezahlen.
Was würden Sie sich denn von der Stadt wünschen bzw. auch erhoffen?
Ich finde, die Stadt würde sich auch wirklich, das wäre, die muss einfach viel mehr in den Mut und ins Experiment gehen und einfach Sachen ausprobieren und nicht jahrelang irgendwas juristisch prüfen, bis der Zug schon lange abgefahren ist. Da werden einfach die ganzen Menschen, die hier keine Lobby haben, die verlieren da. Und da kann mir keiner sagen, ja, das ist zwar schade, aber das ging nicht anders. Ich denke schon, dass das sehr wohl anders möglich wäre. Man könnte zum Beispiel auch viel mehr Menschen, die, sage ich mir, auch schon Jahre oder Jahrzehnte lang hier sich mit diesen Sachen beschäftigen, die könnte man einfach auch ein bisschen dazu holen. Weil ich habe immer noch das Gefühl, die Stadt weiß doch stellenweise noch nicht mal, welches Grundstück ihnen gehört. Es gibt sogar Stiftungen und städtische Stiftungen. Das hat eine ganze Zeit lang gedauert, bis man überhaupt mal jemand von den Stiftungsvorständen sozusagen überhaupt mal recherchiert hatte. Und wenn sowas alles noch unter Datenschutz und was weiß ich was läuft, und also ich meine, wir alle sind die Stadt und deswegen haben wir alle auch ein Recht darauf, irgendwie das mitzubekommen, was jetzt gerade für Überlegungen gemacht werden, wer die macht, was für Sachen auch noch geplant sind, dass man sich das auch mal zusammen angucken kann, wo es halt vielleicht doch im Budget noch Möglichkeiten gibt, sozusagen umzuverteilen. Ne?
Welche Veranstaltungen oder Projekte und so weiter finden denn in dem Haus statt?
Also hier treffen sich Gruppen, engagierte Gruppen, politisch engagierte Gruppen, das ist ganz, also ein bisschen unterschiedlich. Das Gesundheitskollektiv trifft sich hier zum Beispiel, aber es treffen, montagsabends ist jetzt jede zweite Woche bei uns Community Kitchen. Da wird einfach abends zusammen gekocht und das ist offen. Da kann jeder und jede kommen, kann man schon am Vorbereiten des Essens mitmachen und kann aber nur zum Essen kommen. Und es steht ein Topf da, also man kann was spenden, wenn man Geld hat und wenn man nichts hat, muss man nichts dafür bezahlen. Kümmern uns um der Donihof, also von Mammendorf, eine kleine Solawi, die macht hier ihren Gemüseverteilung sozusagen, da kommen die Leute hier hin. Und es gab schon einen Chor, also es gibt alles Mögliche. Es muss auch nicht ausschließlich politisch sein oder sowas. Ne? Also es steht einfach allen offen. Tagsüber ist der Raum relativ häufig leer. Also da würde es auch noch irgendwie Optionen geben.
Wir haben da mal so ein Bemalungsprojekt. Morales nennt sich das. Genau, die Fassade bemalt und auch schön begrünt.
In der Liegsalz 8 wird ja auch der sogenannte Kartentausch angeboten. Was hat es denn damit auf sich?
Nun, dass eben die Gutscheine irgendwie tauschen gegen Bargeld, das machen wir jeden Donnerstag von 17 bis 19 Uhr. Also das Anspruchsvolle daran ist einfach, dass wir die Gutscheine auch wieder weiterkriegen. Ne? Also wir brauchen auch ein gutes Umfeld, sag ich mal, genau, die uns die dann wieder abnehmen. Aber es klappt und es kommen mehr Geflüchtete und es kommen auch mehr Leute, die das gut finden.
Was hat das Haus zu bieten, also jetzt zum Beispiel sowohl für die BewohnerInnen als auch für verschiedenste Gruppen, die ebenfalls das Haus nutzen wollen?
Also wenn jetzt zum Beispiel andere Gruppen das nutzen würden wollen, die einen anderen Bereich brauchen oder sowas, oder dann können wir es auch entsprechend umstellen und auch Sachen raustun, reintun. Wir haben uns halt mal so eine Bar zugelegt, diese Kaffeemaschine. Wir haben halt so Sachen wie ein Klavier hier. Genau, da hinten gibt es eine Küche mit einem Gasherd. Es gibt einen Kühlschrank hier mit Getränken und sowas, eine Strichliste. Dahinter haben wir noch so einen Anbau, genau, der ist eigentlich so ein bisschen, das ist so ein Gästeanbau, da können auch mal eine ganze Familie oder sowas auch mal untergebracht werden und dadurch, dass wir hier unten eben auch nochmal Sanitäranlagen und alles haben, ist das auch nochmal so ein bisschen, kann man da so einen eigenen Space nochmal von machen und es soll halt schon oft für die Leute aus dem Viertel also nutzbar sein.
Radio Lora, das freie Radio in München auf der 92.4.
Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
In unserem letzten Beitrag geht es um Gewerbe, genauer gesagt um Kleingewerbe.
Wenn man vom Heimeranplatz in Richtung Georg-Freundorfer Platz geht, dann kommt man an der Pension Anna und der kleinen Kneipen bei Gysi vorbei und ist erstmal überrascht, auf ein Ladengeschäft zu treffen, das Objekte aus Gold und Silber verkauft. Die Mitgründerin Alexandra von Guillaume klärt uns auf, was sie hier im Silberfisch so alles anbietet.
Wir bieten eigentlich alles Mögliche an, was ums Edelmetall geht. Vom Tafelsilber, was eigentlich der Job der Silberschmiede ist, bis zum Schmuck, die natürlich aus Gold sind, die Eheringe aus Platin auch sein können, aus Weißgold, aus Gelbgold, aus Roségold. Also das ist total egal. Die Unterscheidung zwischen Silberschmied und Goldschmied ist, dass ein Silberschmied Tafelsilber macht und ein Goldschmied macht Schmuck. Deswegen bieten wir halt eben auch Reparaturen für Tafelsilber an und sind damit, glaube ich, mittlerweile in München gibt es vielleicht noch einen, weiß ich aber nicht, ob der noch praktiziert, aber ansonsten bayernweit sind wir da alleine.
Eigentlich denkt man, wenn man jetzt sagt, hier gibt's einen Laden mit Edelmetallen, denkt man eher so an Viertel wie Harlaching oder Solln. Haben Sie denn hier im Westend auch die entsprechende Kundschaft oder kommen die aus der ganzen Stadt und aus der Umgebung?
Also wir haben vor 35 Jahren, habe ich hier die Werkstatt gemietet. Da war das Westend Wüste. Es gab Gemüseläden, Friseure und die Messe. Und das war's schon. Kein Café, weit und breit, nix. Kreative gar nicht. Aber das war hier eine ehemalige Bäckerei und wir haben nur 9,50 Mark pro Quadratmeter gezahlt und hatten eine 100 Quadratmeter Werkstatt unten im Keller. Und das war die einzige Chance für uns Silberschmiede. Wir waren 6 Silberschmiede, uns selbstständig zu machen. Haben dann hier angefangen, haben nach 3 Jahren den ersten Laden oben eröffnet, im Erdgeschoss vom Haus. Und dann kamen doch sehr viele Westendler, neugierig geworden und sind extrem treu. Natürlich kommen die auch noch von woanders, die Kunden. Also mittlerweile sind wir halt schon, ja, bayernweit bekannt.
Und im Haus hat sich wahrscheinlich auch schon einiges verändert. Das heißt, die Nachbarn sind nicht die gleichen geblieben?
Ein paar sind noch da von den alten Nachbarn. Ansonsten wurde nach und nach jede Wohnung saniert, wenn jemand ausgezogen ist. Teilweise gab es nur noch das Klo am Gang und keine Badezimmer. Und wenn dann eine Familie rausgegangen ist, hat der Vermieter dann saniert und da Badezimmer reingebaut. Und so ist es dann schon auch immer schöner geworden. Es macht Spaß. Also wir sind gerne hier. Ich liebe das Viertel.
Sie haben ja bei unserem letzten Besuch erzählt, dass sich oben in den Wohnungen große Familien bzw. viele Menschen aufgehalten haben.
Ja, also früher hatten wir hier sehr viel griechische und türkische Familien im Haus, die dann teilweise wirklich 2 kleine Zimmer hatten. Das eine Zimmer war das Wohnzimmer, das andere Zimmer war das allgemeine Schlafzimmer und die wanderten dann im Schlafanzug übers Treppenhaus und das Klo war im Gang, für die gesamte Etage ein Klo. Kein Badezimmer. Also es war schon eher hart, aber das war eben dieses frühere Scherbenviertel. Im Westend war das eigentlich ein relativ typisches Haus. Ich muss sagen, aber der Vermieter ist wirklich wahnsinnig nett und hat auch immer unterstützt, wenn das irgendwie so eigentlich nicht funktionierte. Wir hatten eine indisch-türkische Familie drin. Indisch-pakistanisch. Und das war einfach kein Zustand, das war zu klein. Und er hat sich dann sehr beim Wohnungsamt eingesetzt und hat die unterstützt, dass die Wohngeldzuschuss bekommen haben und dann eine größere Wohnung, wo sie dann einfach besser leben konnten. Also der ist schon sehr menschlich geblieben. Wir zahlen auch immer noch wirklich eine sehr moderate Miete. Und das ist schon angenehm. Also er ist nur ein paar Jahre älter als ich, sodass wir gleichzeitig in unsere Selbstständigkeit gestartet sind. Er als Vermieter und ich als Mieter.
Ich war, nachdem nur Kunden da waren, einige Momente draußen noch gewartet und da sind so eine ganze Reihe von Restaurantbesuchern vorbeigekommen. Mhm. Es gibt ja ganz in der Nähe eine ganze Reihe von eher ambitionierten Restaurants. Kann es sein, dass dann auch Kundinnen und Kunden dadurch erwachsen?
Ja, auf jeden Fall. Also die Restaurants hier in der Straße kenne ich teilweise, seit ich hier eingezogen bin. Es hat sich sehr viel getan beim Mittagstisch, als das Messegelände wegging und diese großen Bürohäuser entstanden sind. Dadurch sind dann auch Cafés im Westend entstanden. Und es laufen viele dann hier lang. Also man kann das ja beobachten. Wir haben ja 2 große Schaufenster. Man kann immer sehen, so wie die Leute sich davor verhalten. Ist es eine Dame mit mehreren Männern, rennen sie alle vorbei. Sind es 2 oder 3 Frauen, bleiben sie dann doch stehen und gucken. Männergruppen alleine bleiben auch stehen. Aber ist da eine Frau mit dabei, dann klappt das irgendwie nicht. Also es ist wirklich sehr lustig. Kommen dann auch viele in der Mittagspause schnell vorbei und kaufen dann Bürogemeinschaften Gutscheine für Kollegen, die dann hier was kaufen. Also es ist wirklich nett. Und es ist halt dadurch auch ziemlich viel Verkehr. Die Post ist weg, was natürlich schade ist, die um die Ecke war. Das hat natürlich auch noch viel Laufkundschaft gebracht. Aber wir leben hauptsächlich von der Mundpropaganda und die funktioniert ganz gut. Wir scheinen gute Arbeit zu leisten, sodass man uns wahnsinnig gerne weiterempfiehlt und die Kunden immer wieder gerne kommen.
Vom Silberfisch in der Heimeranstraße ist es nicht weit zum Gewerbehof an der Ecke Trappentreu und Kulierstraße. Dort gibt es seit einiger Zeit eine Werkstätte, die Rucksäcke repariert. Auf deren Website steht, wegen Urlaub bis einschließlich KW 48 geschlossen. Das wäre im November. Als wir trotzdem dort anriefen, sagt uns die Inhaberin Christine Schiller, dass der Spruch sich aufs letzte Jahr bezogen hat und sie noch keine Zeit hatte, ihn zu löschen. Aufträge hat sie also genug. Wir haben sie besucht und zuerst gefragt, wie das kam mit den Rucksäcken.
Das ist eigentlich aus der Not geboren. Als Corona angefangen hat, meine Tanzkleidung und meine Theaterkostüme oder auch irgendwelche Brautkleider natürlich nicht mehr gefragt waren und ich im Endeffekt von einem Tag auf den anderen ohne Arbeit da gestanden bin. Und so haben mein Mann und ich damals uns das gedacht und haben angefangen mit dem Reparieren von Rucksäcken.
Und dann hat es auf einmal Fahrt aufgenommen, oder?
Ja, also großes Sportgeschäft hat bei mir was reparieren lassen und auf die Art und Weise sind die auf mich aufmerksam geworden. Seitdem haben die von meiner Seite ja immer wieder eine ganze Menge an Visitenkarten bekommen und finde ich ehrlich gesagt auch toll, weil diese Firma eben diesen Nachhaltigkeitsgedanken auch weiterverfolgt. Und auf die Art und Weise bin ich also schon zu sehr, sehr vielen Kunden gekommen. Ich mache das ja jetzt seit 4,5 Jahren. Und da sind natürlich in der Zwischenzeit schon viele Wiederholungstäter dabei. In der Zwischenzeit ist es ja auch so, dass es nicht nur Rucksäcke sind, sondern zum Beispiel auch Verdecke von Lastenfahrrädern, Musikinstrumenten, Taschen und Koffer. Das sind natürlich alles Dinge, die relativ teuer sind, weil sie individuell sind. Und vielleicht nur eine Kleinigkeit fehlt, man müsste sich aber ein neues kaufen. Sie können sich vorstellen, es kommt zum Beispiel ein Mann mit einer Tasche für einen Kontrabass. Das Ding ist ungefähr 2 Meter hoch und dann ist nur der Schieber vom Reißverschluss kaputt. Das heißt, er kann die Tasche nicht mehr schließen und der Schieber von einem Reißverschluss, der ist, wenn es hochkommt, 1 Zentimeter lang. Ich kann ihn austauschen, ich habe die Teile alle da und die Freude ist natürlich groß.
Es geht ja vor allen Dingen um Nachhaltigkeit. Also Nachhaltigkeit, dass man die Sachen, nämlich einen Rucksack, der nur einigermaßen brauchbar ist, rein von den Funktionen her, dass man den nicht wegwirft, sondern eben reparieren lässt.
Ja, natürlich. Das ist für alle eigentlich eine Win-Win-Situation, weil einmal produziert man natürlich keinen Müll. So ein Rucksack lässt sich nicht recyceln. Der wird im besten Fall verbrannt, im schlechtesten Falle landet er irgendwo auf irgendeiner Müllkippe, irgendwo in Asien oder was weiß ich wo. Das ist einmal das eine. Ich verdiene mein Geld damit, der Staat bekommt natürlich Steuern davon. Meine Kunden freuen sich, weil sie ihre Sachen länger behalten können. Wenn sie sich nicht was Neues kaufen müssen, dann ist natürlich auch der Müll, der bei der neuen Produktion anfallen würde, ja schon weg. Ja. Und dann sind natürlich ganz viele Lieblingsstücke dabei. Ganz nett waren 2 Damen, 2 ältere Damen, was heißt ältere Damen, die waren schon sehr betagt, um die 80, kamen mit 2 kleinen Rucksäcken an, die sie sich vor 40 Jahren beim Billiganbieter gekauft haben für, glaube ich, 17,99 Mark. Und die beiden Damen, 2 Schwestern, erzählen, das sind ihre Lieblingsrucksäcke, mit denen sie immer pilgern gehen. Sie sind also den Santiago, den Camino de Santiago schon rauf und runter gelaufen und sie gehen immer wieder stückeweise und das sind ihre kleinen Daypacks, die ja seit 40 Jahren immer dabei waren. Und jetzt sind sie schon alt, aber sie würden ja doch gerne noch 1 oder 2 Jahre immer wieder mal ein bisschen pilgern gehen, was halt noch so geht. Aber sie wollen halt keine neuen Rucksäcke. Ob ich dann vielleicht die alten Rucksäcke wieder herrichten können, die waren ja immer dabei. Die waren ein bisschen ausgerissen, also es war keine große Sache, die herzurichten. Und das ist das Schöne bei den Rucksäcken, dass man in relativ kurzer Zeit viel bewirken kann. Das ist bei Bekleidung ganz anders, weil das viel feiner gearbeitet ist und viel genauer geht. Aber bei Rucksäcken kann man mit relativ kurzer und kleinen Reparaturen in kurzer Zeit relativ viel bewirken. Dadurch rentiert sich's dann auch, dass man das überhaupt macht.
Wir sind ja hier im Gewerbehof und das ist ja eigentlich ein sehr, sehr gutes Umfeld. Da sind sehr viele Künstler, da sind kleine Handwerker. Ich glaube, die sind jetzt hier in der Zivilgesellschaft dann ganz gut aufgehoben, oder?
Das ist ein tolles Zusammenleben und Zusammenarbeiten. Ich habe zwei Kolleginnen unten im ersten Stock, die Theaterkostüme und Tanzkleidung machen, aber natürlich auch nähen. Wenn ich irgendwas Spezielles brauche, dann frage ich erst bei denen, bevor ich irgendwas bestellen oder irgendwas einkaufen muss. Und umgekehrt ist genauso. Die kommen zu mir rauf zum Zuschneiden, wenn sie einen großen Rock auf dem großen Tisch zuschneiden müssen. Ich habe sicherlich mit 20 oder 30 anderen ein sehr, sehr gutes Verhältnis, kenne die beim Namen. Da gibt's richtig nette Zusammenarbeiten auch.
Frau Schiller, Sie stehen ja mitten im Leben. Aber was ist in 15 oder 20 Jahren, wenn das vielleicht einmal ein bisschen zu schwer wird? Haben Sie denn einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin im Sicht?
Nein, bis jetzt noch nicht. Ich habe schon verschiedene Sachen angeleiert, immer wieder verschiedene Leute angesprochen. Ich bin jetzt 64 selber, möchte es allerdings schon noch machen, aber ein bisschen leiser treten. Ich hätte mir oder könnte mir vorstellen, dass sich irgendeine gemeinnützige Institution, die schon ähnliche Dinge macht, vielleicht dafür interessiert. Es wäre eigentlich ein guter Start für Flüchtlinge. In Syrien und in Afghanistan gibt es sehr viele Männer, die Schneiderei gelernt haben und die das sehr gut machen. Ich kenne einige. Aber das ganze Administrative auch zusätzlich noch abzuwickeln, das ist schwierig.
Ja, es wäre ja sinnvoll, dann irgendwie eine Kooperation mit einer gemeinnützigen Organisation zu machen.
Ja.
Und die dann einen Teil zumindest der Verwaltungsaufgaben übernehmen kann.
Das wäre sicherlich ganz gut. Soweit bin ich jetzt noch nicht. Das werde ich sicherlich die nächsten 2,5 Jahre klären und schauen, ob da was zu machen wäre. Insgesamt ist ein Riesenbedarf da. Eben nicht nur für Rucksäcke, sondern für alles, was zu nähen ist, gerade im Sportbereich, Taschen von Kitesurf-Equipment, alles Dinge, die sehr, sehr teuer sind, einen Wahnsinnsmüll eigentlich verursachen und die kein Mensch bis jetzt jedenfalls repariert und die Firmen schon gar nicht. Die meisten Firmen schreiben sich gerne Nachhaltigkeit in ihre Webseite rein und tun so, als ob bei mir kommen dann die Kunden und sagen, ich habe es eingeschickt gehabt. Die sagen, die können das nicht, das geht nicht. Und ich kann es halt dann doch.
Das war der erste Teil unserer Sendung Westendperspektiven mit den Themenschwerpunkten Wohnen und Kultur. Den zweiten Teil hören Sie am Mittwoch, den 12. November um 16 Uhr. Die Redaktion hatte Bernd Heckmeier, gesprochen hat Ingrid Schäffler. Uns interessiert Ihre Meinung zur Sendung. Anregungen, Kritik oder gerne auch ein positives Feedback schicken Sie bitte per Mail an kritik@lora924.de. Wir freuen uns über jede Rückmeldung.
Westend-Perspektiven, gefördert durch den Bezirksausschuss 8 Schwanthaler Höhe.